Hallo und herzlich willkommen zum Sound Money Bitcoin Podcast. Dieser Podcast richtet sich an alle finanzinteressierten Hobbyinvestoren, Notenbanker und all diejenigen, die endlich Bitcoin verstehen möchten. Heute begeben wir uns auf eine Reise hinter die Kulissen des Bitcoin-Marktes oder der Kryptomärkte allgemein, um das Mysterium der Marktkapitalisierung ein bisschen zu enthüllen. Bei der Interpretation der Marktkapitalisierung werden wir nämlich entdecken, dass hier viele Gefahren lauern können, denn der bloße Schein der nackten Zahlen, wenn man so will, der ist ziemlich trügerisch. Entsprechend gilt natürlich erstmal zu klären, was ist eigentlich die Marktkapitalisierung bzw. eine Definition hierfür zu finden.
Die Marktkapitalisierung ist der Gesamtwert aller im Umlauf befindlichen Einheiten einer bestimmten Anlageklasse, sei es eine Kryptowährung wie Bitcoin oder Aktien eines Unternehmens. Sie wird berechnet, indem man den aktuellen Marktpreis der Einheiten mit der Gesamtzahl der im Umlauf befindlichen Einheiten multipliziert.
Das Ganze möchte ich jetzt gerne noch in einem Beispiel mit Zahlen belegen, um es einfach so ein bisschen greifbarer zu machen. Angenommen, der aktuelle Bitcoin-Preis liegt bei 50.000 US-Dollar und es sind aktuell 20 Millionen Bitcoin im Umlauf. Die Marktkapitalisierung von Bitcoin würde dann 50.000 US-Dollar mal 20 Millionen Bitcoin betragen. Das ergibt dann eine Market Cap von 1.000 Milliarden US-Dollar, also einer Billion US-Dollar. Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist die Market Cap von Bitcoin bei ca. 850 Milliarden US-Dollar. Und wenn du zum Beispiel bei CoinGecko nach Kursen schaust, dann sieht man da noch eine weitere Angabe, die in eine ähnliche Richtung geht. Die nennt sich Fully Diluted Valuation. Diese liegt bei 920 Milliarden US-Dollar. Da wird der aktuelle Kurs mit dem Total Supply, also mit 21 Millionen Stück, multipliziert. Nochmal, Market Cap entspricht aktueller Kurs mal die bereits geschürften Coins, in unserem Beispiel die 20 Millionen Stück, und die Fully Diluted Valuation, die liegt entsprechend beim aktuellen Kurs mal aller zu schürfenden Coins, der Gesamtmenge, also 21 Millionen Stück bei Bitcoin. Und bei Bitcoin sind wir mit der Market Cap dann schon bei 93% dieser Fully Diluted Valuation angekommen und werden diesem Endwert, der logischerweise 1 entsprechen muss, dann entsprechend erreichen, wenn wir den letzten Satoshi geschürft haben, irgendwann 2140 plus minus. Andere Beispiele sind hier im Kryptomarkt zum Beispiel XRP. Da sind fast 50% der Token noch gar nicht im Umlauf. Entsprechend besteht hier immer eine massive Gefahr der Verwässerung durch Ripple. Und das sieht man eben an diesem Unterschied von Market Cap und Fully Diluted Valuation. Bei IOTA sind es ein Drittel und bei Solana ein Viertel der Coins oder Token, die noch nicht ausgegeben sind. Ziehen wir an der Stelle auch noch einen Vergleich zum Aktienmarkt. Im Aktienmarkt wird die Marktkapitalisierung eines Unternehmens berechnet, indem man den aktuellen Marktpreis einer Aktie mit der Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien multipliziert. Zum Beispiel, wenn ein Unternehmen 1 Million Aktien ausgegeben hat und der aktuelle Preis pro Aktie bei 100 US-Dollar liegt, dann wäre die Marktkapitalisierung des Unternehmens 100 US-Dollar mal 1 Million Aktien macht 100 Millionen US-Dollar. An der klassischen Börse gibt es dann noch eine Unterteilung zwischen der Gesamtmarktkapitalisierung, also allen Aktien mal Kurs, und der Marktkapitalisierung exklusive der Aktien, die im Besitz von Großinvestoren sind. Bei SAP und Siemens, den beiden DAX-Schwergewichten, sind zum Beispiel jeweils 2/3 der Aktien im sogenannten Streubesitz. Streubesitz bedeutet, dass die wirklich nur an der Börse gehandelt werden und der Rest der Aktien liegt bei den Inhaberfamilien, liegt bei Großinvestoren oder ähnlichem. Für die Gewichtung in Indizes, wie zum Beispiel dem DAX, spielt die Market Cap entsprechend auch eine sehr, sehr große Rolle. So viel mal zur Einleitung oder zur Definition der Market Cap. Steigen wir also ein in den Deep Dive. Die Weihnachtszeit ist angebrochen. Falls du noch ein passendes Geschenk für deine Liebsten oder vielleicht auch für dich selber suchst, habe ich zwei Ideen für dich. Am Samstag, den 3. Februar, veranstalte ich ein Eintages-Bitcoin-Einsteiger-Event im Bitcoin-Hotel in Blochingen bei Stuttgart. Es wird einsteigerfreundliche Vorträge geben und die Helfer unterstützen die Neulinge zum Beispiel beim Einrichten einer Wallet und zeigen auch, wie sie anschließend damit den Kaffee oder ähnliches bezahlen können. Komm also gerne vorbei und bring im Optimalfall natürlich Freunde und Familie mit zu Bitcoin erleben. am 3. Februar 2024. Die Tickets gibt es bis Heiligabend zu einem reduzierten Preis von nur 21 Euro. Alle weitere Infos zum Event findest du auf sound-money.de oder natürlich in den Shownotes. Vor Ort wird es natürlich auch Produkte von Cobiaro geben. Falls ihr Bücher, Hardware-Wallets oder Aufkleber verschenken wollt, seid ihr im Shop von Cobiaro genau richtig. Mit dem Gutscheincode SOUNDMONEY bekommst du hier auch noch 5% Rabatt. Link in den Shownotes. Und nun wünsche ich dir spannende Erkenntnisse mit der heutigen Folge. Wir haben also die Menge an Coins, die sich im Umlauf befinden, und den aktuellen Preis oder Kurs für einen Bitcoin. Entsprechend sind dies ja auch die beiden Variablen, die die Marktkapitalisierung beeinflussen. Die im Umlauf befindliche Menge an Bitcoin ist recht einfach herauszufinden und entsprechend auch sehr transparent. Und mit jedem Block kommen aktuell 6,25 Bitcoin dazu, beziehungsweise je nachdem, wann du die Folge hörst, vielleicht 3,125 oder vielleicht sogar noch weniger. Wie ein Preis entsteht bei Bitcoin, haben wir hier im Podcast auch schon häufiger behandelt, daher nur ganz in Kurzform. Der Bitcoin-Preis entsteht an den Krypto- oder Bitcoin-Börsen. Hier gibt es sogenannte Orderbücher, wo Käufer und Verkäufer Angebote einstellen, zu welchem Preis sie Bitcoin kaufen oder verkaufen wollen. Je mehr Angebote bzw. Bitcoin hier zum Kauf oder Verkauf angeboten werden, desto tiefer ist das Orderbuch. Mehr dazu in der verlinkten Folge in den Shownotes. Damit haben wir die beiden Variablen, die am Ende zur Marktkapitalisierung führen, ja besprochen und könnten theoretisch das Thema jetzt abhaken. Zumindest hatte ich mir bis vor kurzem nur wenig weitere Gedanken hierzu gemacht. Dann gab es diese Folge mit, wie viel Geld muss eigentlich in den Markt fließen, damit der Bitcoin-Kurs auf 200.000 US-Dollar geht. Die verlinke ich natürlich auch gerne in den Shownotes. Da bin ich schon ein bisschen mehr auf das Thema Market Cap eingegangen. Dann vor kurzem auf dem Bitcoin-Baden-Event kam allerdings ein treuer Hörer auf mich zu und wir sprachen über die Beeinflussung der Market Cap, zum Beispiel durch Altcoins oder wie Altcoins da generell entsprechend vorgehen könnten. Wir sprachen über Fiat-Geld, das in den Markt rein oder rausfließt und wie stark der reinfließende US-Dollar entsprechend den Markt dann beeinflussen kann in Form von Preis und danach Market Cap. Entsprechend danke an Mikkel. Ich habe mir dazu in den letzten Tagen so einige Gedanken gemacht und da findet sicherlich auch einiges, was wir in dem Gespräch da thematisch behandelt haben, sich jetzt gleich wieder drin. Starten wir mal mit einer ICO, also einer Initial Coin Offering. In unserem stark vereinfachten Beispiel haben wir einen Coin mit einem 100%igen Pre-Mine. Das Entwicklerteam hat sich also gegen Proof of Work als Konsensmechanismus entschieden, bei welchem nach und nach neue Token durch das Schürfen in Umlauf kommen. Es gibt in unserem Beispiel 1 Million Token und die hat alle zunächst mal das Entwicklerteam. Heißt, die wurden Stand jetzt noch nicht verkauft oder ausgegeben. Die Market Cap liegt dann also wo? Bei 1 Million Stück mal 0, sprich sie liegt bei 0. Jetzt geht das Projekt dann aber an den Start. Hat ein mega cooles Marketing-Team und hat tolle Visionen und sie geben dementsprechend 10% ihrer Token ab, die fortan frei am Markt gehandelt werden können. Für diesen Presale bezahlen die Käufer je Stück 1 US-Dollar. Also 10% von 1 Million Stück wären 100.000 Stück, die sie ausgeben, zu je 1 US-Dollar macht 100.000 US-Dollar. Du merkst, ich versuche stark zu vereinfachen, aber so kannst du mir hoffentlich auf der Tonspur entsprechend gut folgen. 100.000 US-Dollar sind also reingeflossen in diesen neuen tollen Token. Wenn die Organisation hinter dem Token die restlichen 90% jetzt nicht behält, sondern einfach zum Beispiel in eine zusätzlich gegründete Firma verschiebt, dann gelten auch diese Token als im Umlauf befindlich. Ein Token hat ja 1 US-Dollar gekostet. Wo liegt dann jetzt der Market Cap? 100.000 US-Dollar sind reingeflossen, also 100.000 US-Dollar, oder? Nein, wir rechnen hier wieder. 1 US-Dollar mal 1 Million Stück, weil 1 Million Stück im Umlauf sind, macht 1 Million US-Dollar. Heißt, wir haben hier einen extrem hohen Market Cap, für das relativ wenig Geld reingeflossen ist. Die Market Cap entspricht also nicht den Inflows, also was in den Coin oder Token reingeflossen ist an Fiat, also US-Dollar. Denn im Beispiel sind 100.000 US-Dollar in den Markt oder in diesen Token geflossen und die Market Cap ist von 0 auf 1 Million US-Dollar gestiegen. Damit auch gleich der erste Irrglaube, den wir hier entlarven. Ich sehe immer wieder, dass Leute auf Twitter oder auch in Artikeln davon sprechen, mit Betrag X, zum Beispiel der Hälfte des Market Caps, könnte man eine Aktiengesellschaft übernehmen, indem man 50+1 hält. Das ist völliger Quatsch. Ich weiß nicht, wann die Halter der Aktie oder auch bei Bitcoin ihre Anteile verkaufen, also zu welchem Preis. In jedem Fall treibt der Kauf jeder einzelnen Aktie den Preis am Markt nach oben, sodass der Kauf der nächsten Aktie teurer wird. Ich weiß also schlichtweg nicht, was es mich kosten wird, eine gewisse Firma oder einen gewissen Anteil einer Firma zu übernehmen oder auch zum Beispiel 1.000 oder 10.000 Bitcoin zu kaufen. Außer natürlich, ich habe in irgendwelchen Hinterzimmern entsprechende Absprachen getroffen mit Over-the-Counter-Geschäften. Wir spielen unser Beispiel aber mal noch weiter. Nach wie vor gibt es 1 Million Token, 100.000 davon sind wirklich im Umlauf, aber offiziell sozusagen ja 100% davon und wir haben einen Kurs von 1 US-Dollar. So, jetzt steigt der Kurs auf 2 US-Dollar. Was passiert hier? Wir halten es simpel und die kompletten 100.000 Token wechseln den Besitzer zu den genannten 2 US-Dollar. Das bedeutet, es fließen 200.000 US-Dollar frisches Geld in den Markt, die der Käufer entsprechend bringt. Dafür fließt aber auch was raus. Die Verkäufer bekommen nämlich diese 200.000 US-Dollar und nehmen diese Summe logischerweise dann aus dem Markt raus. Also 200.000 gehen rein, 200.000 gehen raus. Wo liegt dann jetzt die Marktkapitalisierung? Wer aufgepasst hat und mir bei den ganzen Zahlen auch noch folgen konnte, der sollte jetzt auf 2 Millionen US-Dollar kommen. 1 Million Token sind im Umlauf, mal 2 US-Dollar als aktueller Preis oder Kurs. Die Inflows übersteigen die Outflows aber weiterhin nur um 100.000 US-Dollar. Wir haben also mit 100.000 US-Dollar, die mehr rein als rausgeflossen sind, die Market Cap von 0 auf 2 Millionen US-Dollar gepusht. Nicht übel. Natürlich könnten wir das Spiel jetzt noch weiterspielen und zum Beispiel ein wenig die Market Cap nach oben treiben. In alter NFT-Wash-Trading-Manier könnte das Entwicklerteam durch die bei der ICO verdienten 100.000 US-Dollar einfach hergehen und sich zum Beispiel 10.000 Token zurückkaufen am Markt, aber nicht zu den aktuellen 2 US-Dollar, sondern zum Beispiel zu 10 US-Dollar. Damit steigt die Market Cap auf 10 US-Dollar mal 1 Million Stück, also auf 10 Millionen an, ohne dass die Firma eigentlich Geld gebraucht hat, weil sie hat ja die Kohle von der ICO von Beginn an dann entsprechend schon erhalten. Und da kommen wir zur nächsten Erkenntnis. Die ICO hatte einen Inflow von 100.000 US-Dollar. Die Entwickler haben genau diese 100.000 US-Dollar genommen, um für 10 US-Dollar 10.000 Tokens zurückzukaufen. Die Verkäufer erhalten die US-Dollar, damit fließen die entsprechend wieder raus. Wir haben also unterm Strich jetzt Inflows und Outflows, die sich die Waage halten. Es ist also de facto nicht mehr Geld in den Token geflossen, als auch wieder rausgeflossen ist. Dennoch haben wir jetzt eine Market Cap von 10 Millionen US-Dollar für den Token. Theoretisch könnten wir das Spiel natürlich noch weiter treiben und den Preis hochtreiben und damit auch die Market Cap. Bei Bitcoin muss der Miner Energie aufwenden, um die Belohnung in Form von neuen Bitcoin erhalten zu können. Somit fließt hier jetzt nicht direkt, sondern maximal indirekt Geld in den Markt. Bei Proof of Stake sind die Kosten, die für das Betreiben so einer Validatoren-Node entstehen, vergleichsweise gering bzw. nahezu null. Man muss aber zur Ehrenrettung von Ethereum an der Stelle natürlich auch sagen, bei Ethereum werden aktuell mehr Ether geburnt als ausgeschüttet werden. Es kommen also keine neuen Coins dazu, die die Market Cap bei gleichbleibendem Preis entsprechend erhöhen. Bei anderen Coins sieht es natürlich komplett anders aus. Bei einigen Altcoins hingegen wird nämlich die Menge der im Umlauf befindlichen Token teilweise enorm aufgebläht. Dies erzeugt zwar einen Preisdruck, aber wenn die Staking Rewards nicht verkauft werden oder nur in kleinen Teilen, dann steigt die Market Cap immer weiter an, denn nach wie vor gilt, wir haben einen Preis mal Anzahl der im Umlauf befindlichen Token und die werden entsprechend eben immer mehr. Jetzt geht die wilde Fahrt aber natürlich noch weiter. Die ganzen Altcoiner wollen in der Regel einfach gamblen und ihr Fiat vermehren. Oder, und das dürfte ein großer Teil sein, sind es vielleicht doch Bitcoin- oder Ethereum-Anhänger und die wollen die potenziellen Gewinne, die sie im Altcoin-Markt machen, dann am Ende in Bitcoin oder wenn es zum Beispiel ein ERC-20-Token ist, entsprechend in Ether tauschen. Und genau hier wird es auch ziemlich spannend. Wir nehmen mal Ethereum als Beispiel, weil hier eben der Tausch von einem ERC-20-Token, der also im Ethereum-Netzwerk unterwegs ist, in Ethereum dann einfach ein Schritt einfacher ist oder vielleicht auch wahrscheinlicher ist. Wir vereinfachen das Beispiel wieder und gehen einen Schritt zurück. Es gibt 1 Million Token und 100.000 davon haben die Entwickler am Markt, wie gesagt, handelbar gemacht. Heißt, die ICO hat die bereits genannten 100.000 US-Dollar eingebracht und die Tokenhalter verkaufen ihre Token jetzt aber nicht gegen Fiat, sondern sie tauschen sie in Ethereum. Wenn der Kurs bei 10 US-Dollar je Token steht und wir wieder die 100.000 Stück im kompletten Paket veräußern, dann muss der Käufer nun 1 Million US-Dollar in Ether auf den Tisch legen. Damit fließen 1 Million US-Dollar Gegenwert aus Ethereum raus und 1 Million US-Dollar Gegenwert in Ethereum rein. Der Inflow in Form unserer Token, der basiert ja aber nur auf den 100.000 US-Dollar frischem Geld. Das bedeutet, der Ethereum-Preis hat von diesem Aufblähen massiv profitiert. Natürlich stellt sich jetzt auch noch die Frage, ob bei Ethereum auf der anderen Seite, also beim Käufer unserer Token, vielleicht das gleiche passiert ist. Hat er, um die Ether zu kaufen, vielleicht auch nur einen Bruchteil davon zugeliefert. Das heißt, dass hier vielleicht das Ganze auch schon aufgebläht wurde. Wir bräuchten also eine Art Messgröße dafür, wie stark die Market Cap ansteigt, wenn Geld in den Markt fließt. Und damit spiele ich nicht auf meinen Versuch an, in der bereits erwähnten Folge vor einigen Monaten. Nein, halte ich fest, die Bank für internationalen Zahlungsausgleich hat hier tatsächlich ein Paper dazu veröffentlicht. Zu diesem kommen wir dann aber erst in der nächsten Folge. Da wir jetzt heute auch öfters über Kryptomärkte gesprochen haben, noch eine Ergänzung bzw. ich würde schon fast sagen ein Fun Fact aus Sicht des Bitcoiners dazu. Viele Krypto-Fans betrachten nur die Kurse und sehen im letzten Bullrun markierte ein Coin zum Beispiel bei 10 US-Dollar All-Time-High. Und jetzt steht der Coin vielleicht aktuell bei 2 US-Dollar und sie denken sich, ja gut, mit dem gleichen Inflow im jetzt vielleicht kommenden Bullrun, dann geht der Coin ja wieder auf 10 US-Dollar. Das ist bei vielen Kryptowährungen aber völliger Quatsch, weil die Netzwerke zum Beispiel 15% Staking Rewards erzeugen und wir bei 3 oder 4 US-Dollar heutigem Kurs bereits ein All-Time-High in der Market Cap erreicht haben. Auch dies verstehen viele Investoren nicht und das machen sich einige Coins vielleicht sogar bewusst dann auch zunutze, also die Entwickler, die da dahinter stehen. Für heute halten wir jetzt aber mal fest. Zum Ersten, du hast es geschafft, durch die ganzen Zahlenflut hier heute dich durchzuquälen. Ich hoffe, ich konnte es trotzdem irgendwie verständlich rüberbringen. Und zweitens, die Marktkapitalisierung ist ein extrem schlechter Indikator für Vergleiche unter Kryptowährungen. Für Vergleiche mit anderen Assetklassen, für die Bewertung von liquiden oder illiquiden Märkten und irgendwie auch für gefühlt praktisch alles andere. Aber wir haben nun mal keinen besseren Wert für irgendwelche Vergleiche in dieser Richtung. Wenn ich die Größe von Bitcoin mit Gold vergleichen will, dann habe ich nun mal keine anderen sinnvollen Messgrößen. Entsprechend gib Acht, teil gern diese Folge auch mit Neulingen, die zum Beispiel auf Meetups kommen, denn viele Neulinge, denen fehlt so ein bisschen das Verständnis in diesem Bereich. Das Entwicklerteam hinter einem Coin oder Token kann die Market Cap relevant einfach in die Höhe treiben und so den Eindruck einer entsprechenden Nachfrage oder Größe erzeugen und hierauf fallen leider zu schnell und zu häufig Anfänger rein. Ein letzter Punkt nochmal zum Thema Preis, weil eben der Preis eine der beiden Variablen ist, beziehungsweise die variablere Variable, wenn man so will, die eben die Market Cap beeinflusst. Wie erwähnt, spielt das Orderbuch eine ziemlich große Rolle, was den aktuellen Preis von Bitcoin oder auch anderen Kryptowährungen angeht. Wie sehr Bitcoin im Vergleich zu klassischen großen Fiat-Währungen schwankt, das zeigt die Standardabweichung. Wenn wir die Standardabweichung des Kurses im 90-Tages-Vergleich betrachten, also wie weit die durchschnittliche Abweichung des Kurses von seinem Mittelwert im Zeitraum der letzten 90 Tage war, dann kommen wir bei Bitcoin auf einen Wert zwischen 2 und 5 mit fallender Tendenz seit dem letzten Bullrun. Beim Euro oder auch beim japanischen Yen zum US-Dollar liegen wir hier aber eher bei 1 oder drunter. Und hier spielt natürlich auch die unelastische Geldmenge eine sehr große Rolle. Steigt die Nachfrage nach US-Dollar oder auch nach Euro, kann die Notenbank die Geldmenge erhöhen. Und das senkt am Ende natürlich auch die Volatilität, weil die Nachfrage entsprechend bedient werden kann. Bei Bitcoin habe ich diese elastische Geldmenge nicht. Entsprechend muss ich jemanden finden, der mir seine Satoshis verkauft. Und wenn die Gegenpartei einfach höhere Preise aufruft, ja, dann muss ich mich entscheiden, ob ich diesen Preis bezahlen will oder nicht. Wird der US-Dollar in Anführungszeichen zu teuer, ja, dann druckt die Fed einfach neue Dollar und alle sind glücklich. Die Thematik konnten wir jetzt heute in dieser einen Folge sicherlich noch nicht final abschließen. Deshalb schauen wir in der nächsten Folge noch genauer rein, vor allem in das Thema Inflows, Outflows, Market Cap, wieso Bitcoin mehr Liquidität, also tiefere Orderbücher braucht. Dementsprechend hoffe ich, du freust dich auf die nächste Folge und bist wieder mit dabei. Aber erstmal danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.